Ist gut, vor dem, dass wir von Gottes Wort hören oder ins Wort Gottes schauen, dass wir da stille werden, auch beten und den Herrn bitten, dass er uns wirklich das aufschließt, unsere Herzen öffnet, uns Verständnis schenkt. Wollen wir nur beten. Ja, so danken wir dir, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir drin lesen dürfen, dass du dadurch sprichst, dass es lebendig ist. Und auch was heute dran ist oder den Abschnitt, den wir lesen und anschauen dürfen, rede du dort zu uns und zeig uns auf, was wirklich wichtig ist. Wir danken dir, dass letztendlich dein Wort immer etwas ausrichtet und diese Verheißung wollen wir ergreifen. Dein Wort kehrt nicht leer zurück. So richte du an uns aus, was dein Wille ist und was du vorhast. Amen. Ja, wir sind in 1. Mose, für unsere Gäste auch. Wir haben uns vorgenommen, die ersten 11 Kapitel aus dem 1. Mosebuch durchzunehmen, weil dort die Grundlagen auch drin sind. Wer ist Gott? Wer sind die Menschen? Was ist mit Sünde? Wie kann Erlösung sein oder Rettung? Was hat es mit Gericht auf sich und all die Sachen? Und heute sind wir in Kapitel 10 angekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in die Bibel lest. Ihr kommt an eine Stelle, wo es um Geschlechterfolge geht oder Nachkommen geht oder werden verschiedene Menschen aufgelistet und genannt, wer von wem abstammt. Sehr spannend. Mir geht es persönlich immer so, dass ich das eher oberflächlich oder schnell drüber lese und denke mir, ja okay, das ist vielleicht für die Leute damals ganz entscheidend und wichtig gewesen, dass sie wissen, wo sie herkommen, von wem sie abstammen, mit wem sie verbunden sind. Aber für mich heute, was soll man das sagen? Nachdem wir letztes Mal gesehen haben, das Gericht ist beendet, die Arche von Noah ist auf festem Land gelandet, sie durften die Arche verlassen, Noah hat geopfert, Gott macht einen Bund mit Noah, bestätigt diesen Bund durch den Regenbogen als Zeichen und gibt einen Auftrag. Weiß noch jemand, wie dieser Auftrag heißt? Genau. Und füllt die ganze Erde, heißt es da. Auch macht sie euch untertan und die Tiere werden auch erwähnt, ja. Aber auch füllt die ganze Erde. Und jetzt kommt das Kapitel 10. Und das ist eine Folge davon, von diesem Auftrag Gottes füllt die ganze Erde. Hier werden nämlich die Nachkommen Noahs genannt. Und ich nehme heute die ersten 5 Verse. Schon mal als Entspannung für euch, es kommt nicht das komplette Kapitel, das überlasse ich dann den anderen Brüdern. Bin mal gespannt, was die da rausfinden. Lesen wir aus Kapitel 10 die ersten 5 Verse. Und dies ist die Geschlechterfolge der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Ihnen wurden Söhne geboren nach der Flut. Die Söhne Japhets, Gomer und Magog, und Madai und Javan und Tubal und Meshech und Tiras und die Söhne Gomas, Aschkenas und Riphat und Togarma und die Söhne Javans, Elisha und Tarsis, die Kitäer und die Rodaniter. Von diesen verzweigten sich die Inseln der Nationen, das sind die Söhne Japhets, in ihren Ländern, je nach ihrer Sprache, nach ihren Sippen, in ihren Nationen. Ich habe schon gesagt, wichtig ist hier zu sehen, wo kommen alle Menschen, die es auf dieser Erde gibt, auf dieser Welt, wo kommen die her? Nachkommen von Noahs, Nachkommen von seinen 3 Söhnen, Sem, Ham und Japhet. Und aus einem dieser Söhne stammen auch wir. Als erster wird hier der Japhet genannt. Noch zu ergänzen ist, Was bedeutet diese Generationenfolge? Im Hebräischen wird es Toledot genannt. Toledot ist Entstehungsgeschichte. Und es ist ähnlich wie ganz am Anfang, als Gott Adam und Eva erschuf. Als Gott die Welt erschuf, die Entstehungsgeschichte. Und so ist es auch eine Geschichte von uns irgendwo, was wir hier lesen. Die Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Und wir wissen, Japhet war eigentlich der Erstgeborene und wird nicht in dem, dass aufgezählt wird, wer die Söhne sind, der Älteste immer zuerst genannt. Normalerweise macht man das so. Hier steht Sem, der Zweitgeborene ganz am Anfang. Und dann kommt Ham, das war der Jüngste. Und dann Japhet am Schluss, das war eigentlich der Erstgeborene. Und Japhet wird genannt in dieser Völkertafel, wie sie genannt wird auch oft, ganz am Anfang. Wer stammt von Japhet ab? Wichtig für das Volk Israel später ist auch, dass diese Abstammungstafel oder Völkertafel entscheidend ist auch, weil sie daran erkennen können, mit wem sind wir verbunden. Wer ist in der Segenslinie, wer wird von Gott gesegnet, taucht dann auch noch auf. Und wer ist verflucht? Wir haben gelesen oder gehört in der letzten Predigt, wo Noah betrunken nackt im Zelt liegt. Der Ham sieht es, macht sich über seinen Vater lustig und stellt ihn irgendwie bloß. Und Sem und Japhet gehen hin, nehmen einen Mantel auf ihre Schultern, gehen rückwärts rein in das Zelt und bedecken die Blöße ihres Vaters. Und somit haben sie ihn geschützt. Also sie ehren ihren Vater, beide, Sem und Japhet. Als Noah das dann hört, dann segnet er Sem und Japhet, er segnet beide und Ham wird verflucht. Und Israel sollte sehen, wer stammt jetzt von dem Ham ab? Wer ist quasi in dieser Fluchlinie, ich nenne es mal so, auch wenn das krass klingt, und wer ist in der Segenslinie von Sem wie auch von Japhet? Die gesamte Menschheit hat ihren Ursprung, sind Nachkommen dieser drei Söhne. Und der Neubeginn der Bevölkerung der gesamten Erde hat hier ihren Ursprung. Ich stelle mal die Frage, habt ihr euch mal Gedanken gemacht, warum Sem am Schluss steht? In dieser Völkertafel. Sem sollte doch, er wird immer am Anfang genannt, wenn diese drei Söhne genannt werden, kommt er immer am Anfang. Aber in dieser Aufzählung der Völker oder der Abstammung kommt er am Schluss. Wir wissen, dass von Sem Israel abstammt. Dass aus dieser Linie, aus dieser Segenslinie auch der Messias kommt. Aber in der Völkertafel wird er am Schluss genannt. Warum wohl? Ist ja nicht einfach nur so. Gott hat sich sicher was dabei gedacht. Ich denke, es hat einen Grund. Wir wissen auch heute, dass es wirklich so ist, dass Israel auf die gesamte Bevölkerung der Welt gesehen als winzig kleines Volk angesehen wird, ohne Bedeutung, hat keinen Einfluss auf diese Welt. Aber für Gott ist es andersrum. Für Gott ist es sehr wichtig. Und ich lese euch mal vor aus 5. Mose Kapitel 7, die Verse 7 bis 8. Nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der vielen Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Nicht, weil sie die Größten, die Bedeutendsten, die Stärksten sind unter allen Völkern, sondern weil Gott sie liebt und Gott sie erwählt hat. Und so war es auch mit der Wählung von Sem. Sem und Japhet haben ja das Gleiche getan, oder? Sie haben die Blöße ihres Vaters bedeckt. Warum wird nicht der Erstgeborene genommen und gewählt, den Segen weiterzugeben oder in der Segenslinie zu stehen und den Messias hervorzubringen? Warum Sem, der Zweite? Und das scheint mir ein Prinzip von Gott zu sein, dass er das Schwache wählt, das Kleine, das Unbedeutende. Er wählt Sem und sagt zu ihm, dass er ihn segnet und letztendlich wird von ihm der Messias kommen. Aber auch Japhet bekommt einen Segen, aber einen anderen. Die Aufzählung zeigt noch etwas auf. Warum gibt es überhaupt einen Grund, die ganzen Abstammungen, die Völker, die Nachkommen aufzuzählen? Ein Grund, der mir einleuchtend scheint, den habe ich gelesen. Gott, der Schöpfer selbst, sorgt für die Ausbreitung der Nationen auf der Erde. Es sind nicht die Menschen, die das tun und vorhaben und dann umsetzen. Gott selbst sorgt dafür. Und darum auch diese Auflistung hier. Die aufgezählten Völker, nehmen wir mal Nimrod da raus. Nimrod ist ja die Person, die der aus der Linie von Ham kommt, der besonders erwähnt wird als ein Kriegsheld und ein Gewalttätiger. Wenn man ihn als Einzelperson rausnimmt und man nimmt nur die Nachkommen und zählt die mal in diesem Kapitel 10 zusammen, kommt man genau auf 70. Es sind 70 Stämme. Und die Zahl 70 ist im Judentum immer symbolisch für die Zahl der Völker. 70 ist auch die Zahl der Vollständigkeit. Gott sorgt vollständig dafür, dass die Erde wieder bevölkert wird. Ich sag's mal so, Gott macht keine halben Sachen. Trotz der Auflehnung, also wir haben ganz am Anfang gesehen, Gott gibt ja den Auftrag, bevölkert die ganze Erde. Und in Kapitel 11 sehen wir dann, da gibt es eine Auflehnung, einen Aufstand gegen dieses Gebot oder gegen diesen Auftrag Gottes, die ganze Erde zu bevölkern. Da kommt plötzlich der Ruf, lasst uns zusammenbleiben, lasst uns einen großen Turm bauen, eine befestigte Stadt, lasst uns einig sein und hierbleiben, uns nicht zerstreuen auf diese Welt. Gott greift ein, verwirrt ihre Sprache, bis dahin haben sie alle dieselbe Sprache, und sie müssen sich verteilen auf die gesamte Erde. Und so sorgt Gott dafür, dass die Erde bevölkert wird. Und das ist immer das Ziel Gottes gewesen, die Erde zu bevölkern. Dass es Ausbreitung, dass es Fruchtbarkeit gibt. Dass alles bevölkert wird. Und 70 steht hier, Gott macht es vollkommen. Das Zweite, was ich hier sehe in dieser Aufzählung, es gibt keine Nation auf dieser Welt, die nicht in einer Beziehung zu Sem und somit zu Israel hat. Weil die sind Brüder, sind drei Brüder. Die stammen von einem ab, letztendlich alle Völker auf dieser Erde. Warum diese Feindschaft? Warum dieser Konflikt? Warum diese Kriege? Wenn man ganz an den Anfang zurückgeht, sind sie Brüder. Hat wohl auch eine geistliche Komponente. In der großen Zahl und der Größe der Völker scheint Israel winzig und klein zu sein, aber Sem und seine Nachkommen haben die wichtigste Bedeutung in der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Gott wählt Sem zum Segensträger und aus den Semiten wird das Volk Israel für die Geschichte und das Heil auserwählt. Aus dieser Linie wird der Messias kommen. Und das Dritte, was ich in dieser Aufzählung der Völker sehe, die Menschheit nach der Flut stammt auch, wie die Menschen vor der Flut, von einem einzigen Menschenpaar ab. Von Noah und seiner Frau, beziehungsweise damals von Adam und Eva. Was bedeutet das? Obwohl sich die Völker auf verschiedene Gebiete verteilt haben, haben sie doch einen gemeinsamen Ursprung und immer noch eine gemeinsame Sprache. Und wenn wir jetzt prophetisch oder einen Blick in die Zukunft wirft, dann wird man das wiederfinden, was Gott eigentlich immer beabsichtigt hat. Dass sie friedlich zusammenleben. Dort wird es nämlich so sein, dass sie ihre Schwerter nehmen. Und was machen sie mit diesen Schwertern, die Völker im tausendjährigen Reich? Die werden umgeschmiedet zu Pflugscharen. Ja. Da wird es wieder Harmonie, da wird es wieder Einheit geben. Da wird es wieder Zusammenleben geben, wie Gott es beabsichtigt hat. Schau mal auf Jafet. Jafet wird hier genannt als der Vater einiger Söhne. Hab schon gesagt, Jafet war der, der mit Sem zusammen seinen Vater schützte. Und Noah spricht einen Segen aus zu Sem und zu Jafet. 1. Mose 9, 26 bis 27. Und Noah sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Und weiten Raum schaffe Gott dem Jafet, und er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Also beiden wird ein Segen ausgesprochen. Was ist der Unterschied? Bei Sem sagt Noah: Gepriesen sei der Herr. Bei Jafet sagt Noah: Gott schaffe dem Jafet weiten Raum. Schon hier gibt es einen Unterschied. Der Herr ist Jahwe. Jahwe, der persönliche Gott, der Gott des Heils, der Gott der Rettung. Also Sem wird in einer besonderen Beziehung zu Gott stehen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Weiten Raum schaffe Gott dem Jafet. Gott, wie er hier genannt wird in der Übersetzung, steht im Hebräischen Elohim. Elohim, der Schöpfer, der alleinige Herr. Also eine andere Beziehung zu Gott. Obwohl ein Segen da ist, haben sie unterschiedliche Beziehungen zu Gott. Jafet wird speziell genannt: Weiten Raum schaffe Gott dem Jafet. Er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Und der Segen für Jafet ist schon in seinem Namen vorgeschattet. Was bedeutet der Name Jafet? Jafet heißt nichts anderes: Er schaffe Raum. Weit ausgebreitet bedeutet der Name noch. Und das wird in dem Segen speziell genannt. Gott sorgt dafür, dass Jafet ein weites Gebiet bewohnen darf, dass er keine Enge hat, dass er sich ausbreiten darf, und das passiert hier auch. Es gibt einen Zusatz in diesem Segen: und er wohne in den Zelten Sems. Sehr seltsam, oder? Er wohne in den Zelten Sems. Also trotzdem, dass Jafet sich ausbreiten darf, und ihm werden bestimmte Gebiete dann auch zugewiesen, und es wird dann auch gesagt, wo sie sich niederlassen, heißt es doch, er wohne in den Zelten Sems. Also es gibt eine Verbindung oder ein Suchen der Nähe zu Sem oder zu dem Volk der Semiten. Und es findet auch tatsächlich statt. Also Jafet wird letztendlich auch von dem, was Sem zu geben hat und was Sem hat, mitgesegnet werden. Der Segen geht auch von Sem an Jafet über. Nachkommen Jafet, so muss ich sagen, werden Anteil vom Segen Sems haben. Und Jafet, er steht nicht über Sem, obwohl er der Erstgeborene war. Er steht sogar drunter, weil er Anteil hat an dem, was Sem an Segen von Gott bekommt. Geht es darum, dass aufgezählt wird, wer diese Nachkommen Jafet sind? Ich weiß nicht, ob man es gut lesen kann, von hinten wahrscheinlich schlecht. Also ganz in der Mitte, da sind praktisch die Söhne von Jafet und wiederum die Enkel von Jafet, bei einigen genannt. Und unten auf der Karte in Blau, wo die Gebiete sind, wo sie letztendlich sich angesiedelt haben. Die Söhne Jafet sind genau 14. Und 14 finde ich auch sehr interessant. Ich bin nicht so fit in dem mit Zahlen irgendwie, die in der Bibel vorkommen, genau zu wissen, was hat das für einen Zusammenhang und was für eine Bedeutung. Ich muss mich da immer reinlesen. Aber 14 ist letztendlich auch eine bedeutende Zahl, wenn es um diese Völker geht oder diese Nachkommen Jafets, weil es 2 mal 7 sind. Und 7 ist auch diese Zahl der Vollständigkeit und der Vollkommenheit. Von Israel aus gesehen liegen die Nachkommen Jafets alle nördlich davon. Also Israel, wenn es hier, was steht da? Kanaan ist da genannt, auf der Karte genau. Dort anzutreffen ist, dann sind alle Nachkommen von Jafet eher nördlich. Kleinasien, Mittelmeerraum, überall dort haben sie sich niedergelassen. Der erste Sohn von dem Jafet ist der Gomer. Und nur von ihm kenne ich eine Bedeutung von seinem Namen. Gomer heißt nichts anderes als Erfüllung. Man kann nachvollziehen, welcher Volksstamm von diesem Gomer herkommt. Das sieht man jetzt ganz da oben an der Karte. Das sind die Volksstämme der Kimmerer. Wer hat das schon mal gehört? Wer sind die Kimmerer? Ja, ein indogermanisches Reitervolk der Antike, das ursprünglich am kimmerischen Bosporus, der heutigen Straße von Kertsch, zwischen der Krim und Südrussland, nördlich vom Kaukasus, lebte. Sie werden oft mit den Kelten, ja, und den Germanen in Verbindung gebracht. Also da sehe ich auch eine Wurzel zu uns, wenn wir denn germanischer Abstammung sind. Gomer, ganz da oben. Der zweite ist der Magog. Ich lese es da mal vor. Zwischen Armenien und Kappadokien, also südwestlich vom Schwarzen Meer ungefähr, unterhalb von Gomer da halt. Magog hat aber auch in der Bibel immer wieder einen Bezug zu Heidenvölkern. Hat immer wieder einen Bezug, das sind Feinde Gottes. Gog, Magog, wenn wir in die Offenbarung reinschauen, die sich verbünden, um gegen das Volk Israel zu kämpfen. Dann kommt Madai, das taucht hier wieder auf. Das wird das heutige Iran sein oder... Mada ist nichts anderes als die Meder im Nordosten Babyloniens, dem heutigen Iran, östlich von Assyrien, südwestlich des Kaspischen Meeres. Und da stammen auch die Kurden ab. Und wenn du mit dem Kurden redest und sagst, du bist ja Nachkomme von Madai oder der Meder, dann wird er sehr aufgehen und sehr offen sein, weil er sich darüber freut. Und sehr stolz ist drauf. Dann kommt Javan. Das sehen wir schon. Das ist in der Nähe da Griechenland. Und das ist wirklich so. Auch heute im Hebräischen, Javan ist immer noch die Bezeichnung für die Griechen. Tubal und Meschech werden oft zusammen genannt und in Verbindung gebracht. Und die sind auch in Kleinasien an der Südküste des Schwarzen Meeres. Tubal und Meschech sind Stämme, die die Wurzel vom russischen Volk bilden. Tubal, Meschech. Dann kommt Tiras. Der genaue Standort, habe ich gelesen, ist nicht so bekannt oder ist eher umstritten. Aber man nimmt an, dass Tiras aus diesem Stamm oder aus diesen Nachkommen auch die Etrusker vorgingen. Und die Etrusker bewohnten die Gebiete, so Mittelitalien, heute so ungefähr da drüben. Dann kommt Aschkenas. Und da habe ich gelesen, in der rabbinischen Literatur werden die Nachkommen von Aschkenas mit den skythischen Kulturen in Verbindung gebracht. Das sind die eurasischen Steppen nördlich vom Schwarzen Meer. Er streckt sich vom südlichen Russland über die Ukraine bis zum Don, so ungefähr, Aschkenas. Rifat taucht hier als Nachkomme auf. Habe ich gar nichts gefunden, wo man das örtlich unterbringen kann oder wo der gelandet ist. Dann Togarma. Togarma wird auch oft als ein Verbündeter von Gott, Gog, genannt. Und der hat sich vermutlich im Norden vom Mesopotamien niedergelassen, wahrscheinlich Armenien. Elisha wird genannt als ein Volk, das Papyrus herstellte, und wahrscheinlich sind es die Bewohner Zyperns oder von Zypern. Danach kommt Tarsis, und da wird es spannend. Da habe ich so viele unterschiedliche Ortsangaben gelesen. Die einen sagen, das wäre so ganz westlich, so die Mittelmeerküste. Aber das wird dann irgendwie kollidieren, wenn man jetzt den Bericht von Jona sich anschaut. Er hat den Auftrag, nach Ninive zu gehen und will so weit wie möglich weg. Er will eigentlich entgegengesetzt. Nach Tarsis bricht er auf. Und das wäre wie auf dieser Karte dann so Richtung Spanien. Es gibt auch andere, die sagen, das sei eher westlich Mittelmeerküste, aber ich lasse es mal so stehen. Vielleicht nicht so ganz wichtig. Aber Tarsis wird auch das Land am Ende der Welt bezeichnet in der Bibel und war bekannt wegen seinen Reichtümern, seinem Handel. Und könnte gut sein, dass Spanien gemeint war. Dann kommt Kittim vor. Kittim, Bezeichnung für ein Seefahrendes, der seefahrenden Völker. Und das sind vor allem die Bewohner der Inseln, Küstengebiete des Mittelmeeres, Zypern, Kittim. Und dann die Rhodanier, die Bewohner von Rhodos. So, dass ihr das mal vielleicht ein bisschen euch vorstellen könnt, wo sind die gelandet? Wo sind die Nachkommen Japhets dann wirklich hingekommen? Wir wollen aber auch für uns was mitnehmen heute. Das wären ja die Heiden genannt. Die Völker der Inseln wird es genannt. Die Nachkommen Japhets. Obwohl Japhet ja doch eigentlich einen Segen hat, sind sie doch welche, die Heiden sind, die fern vom Volk Gottes sind. Wir selber stammen aus dieser Linie von Japhet. Und jetzt gibt es eine ganz wichtige und schöne Verheißung für diese Bewohner dieser Inseln. Gemeint sind die Mittelmeerinseln und alles angrenzende Land und Kleinasien. Und die steht in Jesaja 66, die Verse 18 bis 19. Und das ist eine Verheißung für die Zukunft. Aber wir können sie für heute schon anwenden. Dort steht: Ich aber, ich kenne ihre Taten und ihre Gedanken. Und ich bin gekommen, alle Nationen und Sprachen zu versammeln. Und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Ich richte unter ihnen ein Zeichen auf und sende Entkommene von ihnen zu den Nationen nach Tarsis, Put und Lut, zu denen, die den Bogen spannen, nach Tubal und Javan, zu den fernen Inseln, die die Kunde von mir nicht gehört und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie verkündigen meine Herrlichkeit unter den Nationen. Also diese Aufgabe wird dem tausendjährigen Reich Israel übernehmen. Genau diese Völker zu erreichen und mit dem Evangelium zu erreichen. Und für uns heute können wir das doch auch schon anwenden, oder? Diese Völker, die fern sind. Okay, ist immer noch Europa, da kann man sagen, so fern ja nicht wirklich. Aber doch, Hier steht drin, sie brauchen das Evangelium. Sie brauchen die rettende Botschaft. Und das ist für mich die Anwendung, die ich mitnehmen will für heute. Dass diese Völker alle von dem Weg zur Rettung erfahren und hören. Dass sie alle wissen, wo kann ich erlöst werden. Dass sie alle wissen, wie kann ich errettet werden. Der Auftrag an uns, denen, die die Botschaft der Erlösung noch nicht erkennen oder die sie noch nicht kennen und angenommen haben, den Weg der Rettung zu sagen. Die Gebiete der Heiden oder die Inseln der Nationen, wie es genannt wird, die sollen von ihm hören. Und das ist doch ein Auftrag für uns. Auch wenn ich selber einer bin, der aus diesem Volksstamm mitkommt und Gott mich erreicht hat und irgendjemand hat meinen Weg gekreuzt und mir die rettende Botschaft gesagt, so darf ich jetzt einer sein, der das weitersagt, der das auch anderen weitergibt, der das bezeugt. Der all die Menschen, die dort angesiedelt sind und noch nicht erlöst sind, von diesem Retter erzählt. So viel zu den Nachkommen Jafets. Ich hoffe, die Botschaft ist irgendwie bei euch so gelandet, wie sie sein sollte, nämlich dass es irgendwie mit ein Aufruf ist, zu schauen, wo wir herkommen, zu schauen, was Gott in unserem Leben auch getan hat. Obwohl wir nicht aus der Linie Sem stammen, hat Gott uns erreicht, hat Gott uns gerufen und uns errettet. Hat Gott einen Paulus geschickt, genau zu diesen Heiden zu gehen, ihnen die frohe Botschaft zu sagen, und er gibt diesen Auftrag jetzt uns. Ich will noch beten. Ja, danke, Vater, dass du uns genau aufzeigst, wo wir herkommen. Dass es uns auch aufzeigt, dass wir selber keinen Verdienst haben, uns irgendwie was einbilden können oder rühmen können drauf, dass wir jetzt deine Kinder sein dürfen, sondern du hast uns letztendlich aus den Heiden herausgeholt, herausgerissen, die wir nicht in dieser Linie Sems waren. Danke, Herr, dass alle Völker dieser Erde wirklich zurückzuführen sind auf diese drei Söhne Noahs und du uns das deutlich aufzeigst. Auch was dein Plan ist, wie Errettung, wie ein Heilsplan wirklich durchgesetzt wird, wie das von dir so geplant war, dass wir das sehen dürfen, eben durch Sem. Und danke, Herr, dass wir den Messias, den Retter kennen dürfen persönlich. Und wir wollen nicht schweigen, davon auch denen zu sagen, die ihn noch nicht kennen. Hilf du uns dabei, dass wir denen, die noch unerreicht sind, denen, die vielleicht noch in ihrer Sünde total verstrickt sind, wirklich Zeugen sein dürfen zum Weg der Rettung. Amen.